Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch und natürlich noch ein gesegnetes neues Jahr. Gesegnet und fruchtbar, genau. Heute Morgen habe ich meine Predigt überschrieben, Standortbestimmung. Wir gehen ja ins neue Jahr, wissen noch nicht genau, was auf uns zukommt, wissen noch nicht genau, welche Richtung wir einschlagen und so weiter. Und wenn man beim Navi eine neue Route eingibt, das Erste, was er tut, ist erstmal den Standort bestimmen. Weil sonst weiß er nicht, wo es lang geht oder welche Route er berechnen soll. Er weiß ja nicht, woher. So, und ich glaube, das ist für uns auch gut, den Standort, unseren Standort zu bestimmen. Und dazu soll heute Morgen diese Predigt dienen. Und zwar Standort, natürlich, ihr sitzt hier, das ist keine Frage. Es geht auch nicht um den physikalischen Standort, sondern den Standort in der Beziehung zu Jesus. Wie ist meine Beziehung zu Jesus? Wie stehe ich zu ihm? In der Nacht zum Donnerstag hat Jesus zu mir gesprochen. Und zwar sehr ernst und sehr ermahnend. Und das betrifft uns alle. Er fragte nach der Frucht und nach der Beziehung zu ihm. Und seine Beurteilung fiel sehr kritisch aus. Er hat mich damit beauftragt, das weiterzugeben. Und er hat mir die Wahl gelassen, in welcher Form ich das tue. Form meine ich nicht, ob in Form einer Predigt oder wie, sondern Predigt, das war schon klar. Aber wie gestalte ich die Predigt? Wie gebe ich das weiter? Meinem Empfinden nach klang das, was er mir gesagt hat, sehr vorwurfsvoll. Zumindest kann man das als Vorwurf verstehen. Ich weiß, dass es nicht seine Absicht war und auch nicht so gemeint war. Aber es hat mir den Ernst und die Dringlichkeit dessen, was er mir gesagt hat, deutlich gemacht. So, ich habe mich entschieden, diese Botschaften als Fragen zu formulieren. Ich weiß, dass man diese Fragen auch als Vorwurf deuten kann. Man kann im Grunde alles, was da drin steckt, auch als Vorwurf deuten. So ist es nicht gemeint, sondern es geht darum, sich selbst zu hinterfragen, diese Fragen sich selbst zu stellen und dann zu bestimmen, wo stehe ich eigentlich? Wie stehe ich eigentlich? Und durchaus auch kritisch zu hinterfragen, das ist Sinn dieser Fragen dann auch. Ich habe übrigens die Fragen aufgeschrieben. Wer möchte, kann die nachher als Zettel kriegen. Ihr dürft die trotzdem mitschreiben, aber ich habe sie trotzdem nochmal aufgeschrieben, wer das jetzt nicht schreibt oder nicht alles aufschreiben kann. Vielleicht kommt ja auch noch so das eine oder andere da hinzu. Ich verstehe diese Botschaft, das will ich gleich von vornherein sagen, ich verstehe diese Botschaft als Erziehung. Erziehung vom Herrn. Hebräer 12, Vers 6 bis 8 steht, denn es ist so, wenn der Herr liebt, den erzieht er streng. Und wen er als Sohn, ich würde mal jetzt sagen, als Kind annimmt, dem gibt er auch Schläge. Was ihr ertragen müsst, dient also eurer Erziehung. Gott behandelt euch so wie ein Vater seine Kinder. Oder habt ihr je von einem Kind gehört, das nie bestraft wurde? Wenn Gott euch nicht mit strenger Hand erziehen würde, wie er das bei allen macht, dann hätte er euch nicht als Kinder anerkannt. Und in Vers 11, jede Bestrafung tut weh. Sie ist alles andere als eine Freude. Später jedoch trägt eine solche Erziehung reiche Frucht. Menschen, die durch diese Schule gegangen sind, führen ein friedfertiges und gerechtes Leben. Und das ist das Ziel, was der Herr erreichen möchte, dass wir eine gute Beziehung zu ihm haben und ein friedfertiges und gerechtes Leben führen. Der erste Abschnitt geht um unseren Umgang mit dem Wort Gottes. Wer jeden Gottesdienst im letzten Jahr hier war, hat 44 Predigten gehört. 44 Predigten haben wir hier gehalten. Und dazu kamen noch einige von Gottesdiensten, die wir mit anderen Gemeinden zusammen hatten, auch da. Die habe ich jetzt nicht mitgezählt. Die Frage ist, wie viel Frucht ist daraus entstanden? Was ist davon hängen geblieben? Was davon umgesetzt worden? Kritisieren wir die Länge, den Inhalt oder die Darbietung der Predigt? Ist es Gottes Wort für uns oder nur ein Vortrag, den man sich anhört und dann beurteilen kann? Gott hat gesprochen. Oder war es nur der Pastor? Muss man darauf hören? Oder ist es nur eine Anregung? Wie ernst nehmen wir das Wort Gottes? Wie gehen wir damit um? Ich möchte euch ein Beispiel geben. Als Jesus, Petrus, Johannes und Jakobus nach einer Predigt aufforderte, am helllichten Tage nochmal rauszufahren auf den See Genezareth und die Netze auszuwerfen, da waren sie erstmal sehr erstaunt und skeptisch. Sie wussten als Fischer, dass das Blödsinn ist. Sie wussten, auf dem See Genezareth wird nur nachts gefischt und nur nachts werden Fische gefangen. Aber sie gehorchten trotzdem und fingen so viele Fische, dass die Boote fast so untergingen. Es war für sie keine Anregung, das, was Jesus gesagt hat, sondern eine Aufforderung. Und dabei kannten sie Jesus nicht. Sie waren noch nicht mit ihm unterwegs gewesen. Das war das erste Mal, dass sie Jesus kennengelernt haben. Sie haben nichts anderes als eine Predigt von ihm gehört. Und dann diese Aufforderung. Und sie waren gehorsam. Natürlich hätten sie sich weigern können. Das war kein Befehl, was Jesus gesagt hatte. Aber dann hätten sie dieses Wunder nie erlebt. Und wahrscheinlich hätte Jesus sie auch nicht als seine Jünger auserwählt. Wir kennen Jesus. Wir wissen, was er für uns getan hat. Wir wissen, wie sehr er uns liebt. Wir wissen, dass er für uns gestorben ist, dass er uns erlöst hat. Und manchmal werden wir uns auch bewusst, wovon er uns erlöst hat. Aber hören wir noch auf das, was er uns sagt? Oder geben wir uns mit dem zufrieden, Jesus hat uns ja erlöst? Nehmen wir ihn als Herrn, als unseren Meister, als den, der unser Leben in seiner Hand hat, nehmen wir ihn so ernst und lieben wir ihn so. Nehmen wir sein Wort wirklich ernst? Oder was beurteilen wir als sein Wort? Ist es nur das, was sonntags ausgelegt wird als sein Wort? Oder forschst du auch persönlich in der Bibel und lässt Gott zu dir reden? Oder ist das nur zum Nachschlagen, ob das auch stimmt, was der Pastor sagt? Unser Umgang mit seinem Wort sagt auch etwas über die Beziehung zu ihm. Daran kann man die Beziehung zu ihm messen. Wie gehen wir mit seinem Wort um? Wie ernst nehmen wir es? Der Umgang mit Weissagungen. Wie hast du auf die Weissagungen reagiert, die im letzten Jahr gesagt wurden? Weißt du sie überhaupt noch? Das ist das Erste. Wenn Gott zu uns redet, wenn er uns etwas mitteilt, was machen wir damit? Hören wir uns das an? Haben wir es nach ein paar Stunden, nach ein paar Tagen wieder vergessen? Oder schreiben wir es uns auf, gucken nochmal rein, überlegen, was der Herr uns damit sagen wollte, wie betrifft mich das? Ist die Aufforderung, in den Strom des Geistes zu kommen, bei dir angekommen? Kannst du dich daran erinnern? Wir haben mehrmals darüber gesprochen. Hast du dich darum bemüht, in diesen Strom hineinzukommen? Oder hast du zugeguckt? Mal gucken, was die anderen machen. Oder galt diese Weissagung vielleicht gar nicht zu dir, sondern nur allen anderen? Im Sommer letzten Jahres sagte der Herr, dass Menschen sich hineindringen werden in diesen Raum, dass er zu klein werden würde und dass alle gefordert wären, sich um die Gäste zu kümmern. Er selbst wollte eine Bekehrungswelle anstoßen, auch durch die geplanten Veranstaltungen im letzten Jahr. Und er forderte uns auf, uns dafür bereit zu machen. Wie ernst haben wir diese Weissagung genommen? Ich möchte das mal an ein paar Beispielen abfragen. War Pochrist eine Veranstaltung, die sich die Evangelische Allianz ausgedacht hat? Oder war das vom Herrn eine Möglichkeit, Menschen zu retten? War es Gottes Wille, in dieser Art und Weise Menschen in Wolfsburg zu erreichen und zu erlösen, zu retten? Oder war es nur eine Möglichkeit, an der man vielleicht auch mitarbeiten konnte? Wie hast du dich entschieden? Wie sieht es mit dem Straßencafé aus? Ist das Heinrichs Angelegenheit? Oder ist es ein Werk, was Jesus uns bereitet hat und für das Heinrich verantwortlich ist? Ist es eine von vielen Möglichkeiten oder ist es eine Aufforderung von Jesus? Wie hast du dich entschieden? Das zeigt unsere Beziehung, wie wir das beurteilen. Was ist es? Ist es ein Wort vom Herrn? Hat der Herr das gesagt? Oder ist es nur eine von vielen Möglichkeiten, die Menschen sich ausgedacht haben? Unsere großen Tage, wir haben die so genannt, sind das Gottesdienste wie jeder andere auch, zu dem man kommt, wenn man Zeit hat? Oder sind das besonders geplante evangelistische Gottesdienste, wo wir Menschen erreichen wollen, damit sie das Wort Gottes hören? Aber die kommen nicht von selbst. Sonst wären unsere Gottesdienste immer voll, auch wenn wir keine großen Tage machen. Menschen kommen nicht von selbst, selbst wenn wir Zettel auslegen irgendwo. Sie müssen eingeladen werden. Hast du die Netze ausgeworfen? Prophetien kommen nur dann in Erfüllung, wenn wir sie ernst nehmen und wenn wir danach handeln. Wenn wir darauf warten, dass der Herr die Fische ins Boot zaubert, dann werden wir leer ausgehen. Wir müssen die Netze auswerfen. Dann tut der Herr Wunder. Wer ist Gott für uns? Meinen wir das ernst, was wir gesungen haben? Ich weiß, dass das viele von euch ernst meinen, gar keine Frage. Und trotzdem die Frage mal zu stellen, wie sehe ich Gott? Also was sehe ich Gott mir gegenüber? Nehmen wir Gott ernst. Wer ist Gott für uns? Wir haben uns an einen liebenden Gott gewöhnt und das ist gut. Gott liebt uns. Und Gott ist gut. Danke für den Beitrag von dir, Gerald. Gott ist gut. Und es ist richtig, was du sagst. Wir nehmen das so oft nicht ernst, was Gott uns geschenkt hat, weil es uns nicht gefällt. Aber wir nehmen es nicht ernst und nehmen es nicht an, weil wir nicht begreifen, dass es von Gott ist. Wo ist die Ehrfurcht vor Gott geblieben? Wo ist die Ehrfurcht vor Gott geblieben? Uns geht's zu gut. Eka hat das eben gesagt, ja, wir haben ein Jahr gehabt, ohne Kriege, ohne Hunger, bei uns geht's gut. Und ich sage ganz ehrlich, uns geht's zu gut. Uns geht's zu gut. Wir haben Gott nicht nötig. Oder? Und wir werden lau, wenn wir Gott nicht nötig haben, wenn wir ihn nicht suchen, wenn wir nicht mehr wissen, wer er eigentlich ist, was wir an ihm haben. Dann werden wir lau, dann lieben wir Gott nicht mehr wirklich in der Art und Weise, in der Leidenschaft, wie er das möchte, wie er sich das wünscht. Ich habe heute Morgen den Lobpreis als so zäh empfunden, mal zwischen reingeschoben. Wo ist die Begeisterung für Jesus? Wo ist die Begeisterung für das, was er getan hat? Wo ist der Glauben an das, was wir da gesungen haben? Wir haben das runtergesungen. Ganz ehrlich, das war so zäh. Wir haben die Töne richtig getroffen, wir haben richtig gesungen, ja. Aber da war keine Begeisterung dabei. Entschuldigt. Das freut mich. Schön, wenn ihr mich korrigiert. Ich möchte das auch nicht pauschalisieren. Ich möchte unsere Haltung hinterfragen dabei. Und wenn du eine gute Haltung hast und getanzt hast und die Freude und die Begeisterung da ist, dann tu das einfach an die Seite, was ich gerade gesagt habe. Es geht mir nicht um Vorwurf, versteht das bitte richtig. Aber ich kenne es auch anders. Ich kenne es anders, dass wir alle gemeinsam wirklich von Freude und mit Begeisterung singen und da wirklich was zu spüren ist. Und das meinte ich. Verstehst du? Nicht, dass Einzelne nicht gesungen haben oder nicht begeistert waren. Darum geht es mir nicht. Aber welche Haltung haben wir dabei? Und ich habe das heute Morgen als nicht gerade begeistert empfunden. Es ist für uns, ich sage das auch bitte, auch nicht als Vorwurf, aber ist das nicht so selbstverständlich geworden, sonntags in Gottesdienst zu gehen? Schon Routine, will ich mal fast sagen. Das ist nicht mehr diese Erwartung, ich begegne Jesus jetzt. Ich freue mich. Und ich glaube, diese Erwartung, die muss ich, da muss ich was dran tun. Ich muss sie wecken in mir. Das geht nicht von alleine. Nur weil ich zum Gottesdienst komme, wird diese Erwartung nicht geweckt. Ich muss mich bewusst darauf konzentrieren. Ich muss ihn suchen. Und ich muss auch, sag ich mal, sagen, irgendwo dieses, wie soll ich das sagen, erwarte ich überhaupt noch was von ihm? Dass er redet, dass er zu mir redet. Erwarte ich das? Wir nennen uns Christen. Aber folgen wir Christus auch? Folgen in dem Sinne, wie die Jünger ihm gefolgt sind. Wir sollen Jünger sein. Auf ihn hören. Tun, was er sagt, auch wenn uns das nicht gefällt oder wenn wir nicht wissen, warum. Wenn unserer Beurteilung nach, dass das vielleicht gar nichts bringt. Aber wenn er es sagt, dann tun wir es aus Liebe zu ihm und nicht, weil wir meinen, es könnte was bringen. Manch einer ist lau geworden. Und Jesus hasst Lauheit. Er sagt, dass er die Lauen aus seinem Mund ausspucken wird. entweder heiß oder kalt. Mit beidem kann er umgehen. Die einen folgen und gehorchen ihm und die anderen wollen sowieso nichts von ihm wissen. Der Weg ist schmal, der zum ewigen Leben führt. Und die Lauen sind davon abgekommen. Das heißt nicht, sie können nicht mehr zurückkehren. Aber ihnen sollte bewusst sein, wo stehen sie eigentlich? Bin ich auf dem Weg? Bin ich auf dem schmalen Weg? Bin ich noch in der richtigen Richtung? Bist du lau geworden? In Lukas 14, 26, 27 und 33 sagt Jesus Folgendes. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Nochmal zum Verständnis, hier ist nicht der Hass mit gemeint, dass wir sie ablehnen und dass wir nichts mit ihnen zu tun haben wollen, sondern hier ist eine Redewendung gebraucht und das meint nichts anderes, als all die, die hier genannt sind, an zweite Stelle zu setzen. Weniger zu achten als das Allerwichtigste. Und das ist Jesus. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Und so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Gilt das immer noch? Und gilt das auch für dich? Hast du die Prioritäten in deinem Leben richtig geordnet? Ich wurde erinnert an das Volk Israel. Und zwar, als sie aus Ägypten geflohen waren. Gott hat Wunder über Wunder getan, aber sie haben nicht auf ihn gehört. Er hat ihnen versprochen, sie in ein neues Land zu führen und es ihnen zu schenken. Aber sie waren nicht bereit zu glauben. Sie weigerten sich, auf ihn zu hören. Gott erfüllte trotzdem sein Versprechen, aber nicht mit der Generation. Er hat 40 Jahre lang gewartet, bis diese Generation verstorben war und eine neue Generation herangewachsen war, mit denen er Neues beginnen konnte. Sie verpassten die Wunder, die Gott ihnen bereitet hatte, weil sie nicht bereit waren, die Wege zu gehen, die Gott ihnen bereitet hatte. Soll es uns auch so gehen? Wo ist die erste Liebe? Tief im Herzen begraben? Wahre Liebe wird auch durch das sichtbar, was ich tue. Und alle, die schon länger verheiratet waren, die können sich vielleicht an ihre erste Liebe erinnern. Aber die muss neu geweckt werden. Die bleibt nicht auf Dauer. Die muss neu geweckt werden. Und wenn die nicht da ist, wenn wir merken, ja, da ist noch Liebe da, aber ganz tief vergraben, dann kann ich euch nur die Empfehlung geben, Kommunikation hilft da sehr viel. Miteinander zu reden, einander wieder neu kennenzulernen. Wieder wahrnehmen, wie der andere denkt, fühlt. Und dann wieder ihn wertschätzen. Und wenn ich den anderen wertschätze, dann tue ich Dinge für ihn, die ich normalerweise nicht tun würde. Aus Liebe, nicht weil ich es muss. Und darum geht es. Und genau das ist das, was Jesus meint. Wir tun ganz viel für ihn. Und das sieht er auch und das nimmt er wahr. Aber die Haltung, in der wir das tun, ist die Frage. Mache ich es aus Liebe? Weil ich möchte, dass sein Reich gebaut wird, dass Menschen zur Rettung kommen. Das, was ihm auf dem Herzen liegt. Mache ich es deswegen oder mache ich es, weil ich ja nun mal Christ bin? Weil ich ihm das ja nun mal versprochen habe. Und weil das ja nun mal getan werden muss. Ja, manches muss getan werden, gar keine Frage. Aber es wird zur Last, wenn ich es aus Pflichtbewusstsein tue und nicht mehr aus Liebe. Woran ist deine Liebe zu Jesus erkennbar? Jesus will mit dir in den Himmel. Und das ist nach wie vor so. Und deswegen redet er so. Deswegen fragt er uns diese Fragen. Fragt nach unserem Standort, wo stehe ich? Er will mit uns in den Himmel. Er will mit uns die Ewigkeit verbringen. Er will mit dir die Ewigkeit verbringen, weil er dich liebt, von Herzen liebt. Es geht nicht um Vorwürfe, sondern er liebt dich und er will dich in den Himmel bringen. Und er hat den Heiligen Geist beauftragt, Wunder zu tun, damit du in den Himmel kommst und fruchtbar bist, schon hier. Er will durch dich Menschen retten. Deswegen bist du überhaupt noch hier, sonst hätte er dich schon längst in den Himmel geholt. Er will sein Reich mit dir zusammen bauen. Das ist sein erklärtes Ziel. Aber er braucht dich ganz, ganz und gar, dein ganzes Herz, nicht dein halbes. Deine ganze Leidenschaft und deine ganze Liebe. Welches Bild hast du von ihm? Welches Bild hast du von ihm? Dass einer, der mich liebt, und ich mache mein Ding. Oder ist da einer wirklich, der sich um mich kümmert, der mir anbietet, mein Leben zu gestalten, der mir hilft, in das hineinzukommen, was er für mich bereitet hat, der mir die Wege baut, der mich erfüllt mit dem Heiligen Geist, der mir geistliche Gaben gibt, der mich reich machen will, der für mich immer und ständig da ist. Und nicht mich kontrolliert, sondern er will mir schenken. Welches Bild hast du von ihm? Oder von dem, so wie Elke vorhin sagte, der alte Mann im Himmel. Diese Haltung wird etwas mit uns machen, mit unserem Lebensstil machen und auch mit dem Umgang mit Sünde. Wir wollen und werden nicht mehr sündigen, wenn wir ihn lieben. Und wenn wir seine Liebe erfahren haben. Dann werden wir Sünde hassen. Und wenn er uns darauf aufmerksam macht, dann werden wir gerne umkehren und sie sein lassen. Da haben wir überhaupt kein Problem mehr damit. Nicht, dass wir nicht mehr versucht werden. Das meine ich überhaupt nicht. Wir werden alle versucht. Das wird der Teufel auch nicht aufgeben. Er will uns immer noch von Gott abhalten. Das ist nicht die Sache. Aber wenn wir merken, dass wir gesündigt haben, dann werden wir schnellstmöglich zu Jesus laufen und sagen, vergib mir, ich will das loswerden, diesen Mist. Jesus möchte, dass jeder von uns sich diesen Fragen stellt und sie beantwortet. Jeder für sich, nicht für jemanden anders und nicht über jemanden anders, sondern jeder für sich. Und einige fangen jetzt schon an, sich zu hinterfragen und suchen danach, wo sie sich verfehlt haben. Wo sie irgendwo daneben liegen. Und denen möchte der Herr sagen, das hat er mir ausdrücklich aufgetragen. Ich kenne dein Herz und deine Bereitschaft, mir zu dienen. Ich weiß, dass du bereit bist, dich immer wieder selbst in Frage zu stellen und danach strebst, alles richtig zu machen. Und du bist auf dem richtigen Weg. Hab keine Angst vor mir. Ich liebe dich. Ich will dich hiermit nicht verunsichern oder in Frage stellen. Ich kenne dein Herz und deine Liebe zu mir. Du lässt dich vom Heiligen Geist immer wieder zurechtweisen und du tust gerne Buße. Und mehr braucht es nicht. Du lässt dich reinigen und bringst viel Frucht. Und mehr erwarte ich nicht von dir. Ich liebe dich. Aber es gibt einige, die sich schwer tun, sich überhaupt diese Fragen zu stellen. Und manche meinen sogar, sie haben es gar nicht nötig. Den Letzteren sei gesagt, dass der Hochmut vor dem Fall kommt und sie offensichtlich auf die Schliche des Feindes reingefallen sind. Sie kann nur noch eine radikale Umkehr und ein demütiges Bitten um Vergebung retten. Und der Herr will sie retten. Bleib nicht da drin stehen. Ich weiß nicht, um wen es geht. Will ich ausdrücklich dazu sagen. Ich habe niemanden im Auge, niemanden im Blick und ich werde jetzt auch keinen direkt angucken. Der Herr weiß das. Der Herr kennt unsere Herzen. Und die, die sich schwer tun, die möchte ich bitten, sich die Arbeit zu machen, sich die Mühe zu machen, sich diesen Fragen zu stellen. Es geht nicht darum, dich schlecht zu machen oder dich anzuklagen. Jesus will, dass du gesund wirst und wieder glauben kannst und wieder fruchtbar wirst, dass die Begeisterung, die Leidenschaft zurückkommt. Du bist selbst nicht damit zufrieden. Lass dich reinigen von ihm, auch wenn es schmerzt. Ich weiß nicht, ob heute Morgen jemand hier sitzt und es bis hierher ausgehalten hat, aber im Stillen denkt, mich geht doch das gar nichts an, ich kenne doch Jesus sowieso noch nicht. Und ich weiß nicht, ob ich ihn unter diesen Umständen überhaupt kennenlernen will. Ich kann dir sagen, es gibt niemanden auf der ganzen Welt, der sich so liebevoll um dich kümmern will wie Jesus. Niemand hat so ein großes Interesse daran, dass du die Ewigkeit im Himmel verbringen willst, als er. Niemand. Und darum redet er Tacheles, wenn wir vom Weg abkommen. Darum ermahnt er uns, weil er zwingt uns nicht, sondern er ermahnt uns. Wir müssen es selber tun. Er bietet uns seine Hand und führt uns zurück, aber wir müssen auch die Hand ergreifen. Und ich empfinde dieses Tacheles-Reden als Liebe. Das ist wahre Liebe. Liebe heißt nicht nur immer, eiti-deiti, du machst ja alles richtig. Liebe heißt auch zu sagen, nein, das ist falsch und du musst umkehren. Da geht's lang. Das ist Liebe. Und es lohnt sich, sein Leben ihm anzuvertrauen. Einen besseren Herrn kannst du gar nicht finden. Wer möchte, darf gerne sich diesen Fragen nochmal stellen. Ich habe hier ein paar mit, die dürft ihr gerne gleich mitnehmen. Und ich möchte noch beten zum Schluss. Herr, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du nicht nur seichte Worte für uns hast, sondern uns ernsthaft liebst. Und auch korrigierst, auch die unangenehmen Fragen stellst und uns hinterfragst. Ich danke dir, dass du das nie so meinst, dass du uns verurteilen willst, sondern dass du möchtest, dass wir gesund werden, dass wir da, wo wir Verlangen haben, wo wir Durst haben, wo wir Mangel haben, Herr, dass du das ausfüllen kannst. Du möchtest näher an uns ran, Herr. Du möchtest, dass wir frisches Wasser trinken und kein abgestandenes. Du möchtest, Herr, dass wir in lebendiger Beziehung zu dir leben und nicht von dem träumen, was wir mal erlebt haben mit dir. Du möchtest Wunder tun, heute, nicht nur damals. Und du möchtest uns dazu einladen, das zu erleben. Du möchtest, dass das, was du uns versprochen hast, Wirklichkeit wird und dass wir das erleben und nicht die, die nach uns kommen. Und ich danke dir, Herr, für diese Ansprache, Herr, für dein ernsthaftes Reden. Und ich bitte dich um deinen Segen, Herr, dass wir das ernst nehmen und Frucht daraus wird. Amen.